Warum bei Tatortpflege? Hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass. Und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Tatortpflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatortpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Eine weitere Folge in der Reihe Expertenstandard steht an und zwar geht es natürlich heute um die Wunde. Zwei wunderbare Gäste habe ich eingeladen, Gästinnen, und zwar Judith.
Ich muss mich nicht mehr vorstellen, hallo, da bin ich.
Und Denise. Denise, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, ich bin Denise, heute zum ersten Mal dabei. Ja, wie bin ich hierher gekommen oder wie bin ich zum Thema Wunde gekommen? Ich habe ein paar Jahre auf der Gefäßchirurgie gearbeitet und da so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt und ja, nebenbei ein bisschen studiert und einen Wundexperten gemacht und unterrichte das Thema auch und freue mich, heute hier zu sein.
Zwei Wundexperten um mich herum. Also mir kann gerade nichts mehr passieren, würde ich sagen.
Richtig, genau.
Bevor wir in die heutige Episode starten, habe ich noch etwas richtig Gutes für alle von euch, die mitten in der Ausbildung stecken oder kurz vor dem Examen stehen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein eigenes Buch raus, Pflegelernen mit Podcast.
Darin findet ihr genau das, was ihr fürs Examen braucht. Kompaktes Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen und sogar Tipps für die Praxisanleitung.
Das Ganze ist natürlich praxisnah, verständlich und perfekt zum Lernen für zwischendurch. Genauso, wie ihr es aus dem Podcast kennt.
Wenn ihr euch sicher fürs Examen fühlen wollt, schaut euch Pflegelernen mit Podcast unbedingt an. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich starte mal rein in das Fachwissen. Das kann ich. Definition vorlesen und dann kommen die zwei Expertinnen.
Das Fachwissen.
Und zwar, chronische Wunden sind Wunden, die innerhalb von 8 Wochen nicht abheilen. Sie entstehen meist als Folge einer Grunderkrankung, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, chronisch-venöser Insuffizienz oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Die Pflege zielt darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern, Wundheilung zu fördern und Rezidive zu vermeiden. Dabei steht das individuelle Krankheitsverständnis und die Förderung des gesundheitsbezogenen Selbstmanagements im Mittelpunkt. Nächste Definition, der Expertenstandard, Pflege von Menschen mit chronischen Wunden besagt oder beschreibt pflegerische Maßnahmen zur Einschätzung, Versorgung und Förderung der Wundheilung sowie zur Verbesserung der Lebensqualität und des Selbstmanagements der Betroffenen. Die Pflege erfolgt personenzentriert, interprofessionell und orientiert sich am individuellen Krankheitsverständnis und Alltag der Betroffenen. Das machen jetzt die beiden Expertinnen zunächst in einer kurzen Zusammenfassung in den 3 Qualitätskriterien. Wir fangen an mit den Strukturkriterien und den Rahmenbedingungen.
Genau, die Strukturkriterien umfassen quasi die Rahmenbedingungen. Hier geht es darum, dass Pflegefachpersonen über die richtigen Kompetenzen zur Einschätzung und Versorgung chronischer Wunden verfügen sollen. Genauso kommt dazu, dass Einrichtungen aktuelle zielgruppenspezifische Instrumente zur Verfügung stellen und dass auch interprofessionelle Verhaltensregelungen etabliert sind. Genauso geht es natürlich auch darum, dass alle Materialien für hygienische Wundversorgung jederzeit verfügbar sind.
Genau, als nächstes kommen die Prozesskriterien, also das eigentliche Tun jeder Fachkraft in dem Setting, wo sie tätig sind, das heißt die Abläufe und Durchführung. Da kann man sich eigentlich ganz klar im Pflegeprozess langhangeln. Bedeutet, wir haben als erstes eben die Einholung medizinischer Diagnosen und vielleicht auch Begleiterkrankungen, die eine Rolle spielen, auch für die Wundheilung. Das bedeutet, wir machen ein Assessment und eine Anamnese, wir schätzen die Wundsituation ein, schauen, welche Beeinträchtigung hat derjenige und ja, wie sind auch die Selbstmanagement-Fähigkeiten. Möglichkeiten, also wie geht die Person oder der Betroffene, die Betroffene damit um. Dann müssen wir natürlich in die Maßnahmenplanung übergehen. Die sollte möglichst individuell stattfinden, also für jeden Betroffenen und vielleicht Angehörigen umgemünzt sozusagen auf die Situation. Dann zählt natürlich noch Schulung, Beratung und Anleitung mit rein. Zum einen die Selbstpflege in der Wundversorgung, aber eben auch diese Wundversorgung generell. Und zum Schluss kommt natürlich unsere Evaluation der Maßnahmen und die Anpassung im Team. Das heißt, wir besprechen, was haben wir gemacht, was ist unser Outcome und müssen wir etwas daran ändern.
Genau, und zu guter Letzt kommen die Ergebniskriterien, also um zu gucken, was im Outcome wirklich rauskam, um Ziel und Wirkungen genauer anzugucken. Also man guckt auf die Diagnose der Grunderkrankung und die Wundart, die hier vorliegt, dass die auch gut bestimmt schon wurde oder auch gut mitbehandelt wurde. Man guckt die Maßnahmen auch nochmal individuell und alltagsorientiert an. Guckt auch, ob das Selbstmanagement gefördert wurde, also verbessert wurde. Die Pflege erfolgt dann halt sach- und fachgerecht und ob hier dann alles gut dokumentiert und evaluiert wurde in einem entsprechenden Wundprotokollbogen und ob die Lebensqualität besser geworden ist, ob die Schmerzen besser geworden ist und ob die Wundheilung sich verbessert hat beim Patienten selber, um zu sagen, die Maßnahmen waren zielführend. Dann kommen wir zu den Aufgaben.
Die Aufgaben.
Bei den Aufgaben geht es heute um das Pflegeverständnis. Hier ist es das Ziel, die Auswirkungen der Wunde auf das Leben der Betroffenen zu erkennen und durch gezielte Maßnahmen zu lindern. Die Pflege unterstützt hier bei der Umsetzung von Therapie, Symptomkontrolle und Rezidivprophylaxe, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Lebenssituation. Und dann haben wir natürlich auch leider immer mögliche Komplikationen in der Versorgung. Da könnten zum Beispiel Schmerzen, ein unangenehmer Geruch oder auch Exudat eine Problematik darstellen. Das führt dann vielleicht auch wiederum zu sozialer Isolation oder auch zu schambehafteten Verhalten. Ebenso könnte eine Komplikation sein, dass allgemein es an Wissen und Schulung fehlt und da auch dann eine mangelnde Adhärenz vorherrscht. Ebenso kann ein Zeitmangel dazu kommen oder fehlende Ressourcen. Ebenso kann es dazu kommen, dass unzureichende interprofessionelle Abstimmungen erfolgen, zum Beispiel im Team der versorgenden Pflegeperson und dass eine nicht angepasste Umgebung oder auch Material vorherrschen. Auch ein Problem kann sein, dass keine regelmäßige Evaluation vorgenommen wird oder diese generell fehlt und dass auch die Dokumentation fehlerhaft oder lückenhaft ist.
Eigenwerbung.
Hey Leute, kurze Pause für eine wichtige Message. Damit dieser Podcast noch mehr Pflegefans wie dich erreicht, braucht's deine Unterstützung. Tatort Pflege liefert dir spannende Storys, heiße Themen und coole Insights aus der Pflegewelt. Egal, ob du gerade in deiner Ausbildung bist, kurz vor dem Examen stehst oder einfach nur Bock auf Pflegecontent hast, hier bist du richtig. Mit unterhaltsamen und lehrreichen Folgen, krassen Fallbeispielen und wertvollen Tipps rockst du nicht nur deine Prüfung, sondern auch deinen Berufsalltag. Check Tatort Pflege ab auf Insta, tatortpflege-podcast, alles kleingeschrieben. Dort gibt's zu jeder Folge extra Content, Bilder, Lernskripte und die kompletten Fallbeispiele zum Nachlesen. Wir sind auch auf Facebook, TikTok und LinkedIn am Start. Überall, wo Pflegeprofis nach Input suchen. Abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und aktiviere die Glocke, um keine Folge und keine Überraschung mehr zu verpassen. Gib uns Feedback und hau die Sterne raus. 5. Das hilft dem Podcast mega weiter. Like und teile Folgen auf Insta, damit wir noch mehr Pflege-People erreichen. Sei dabei und hilf mit, die Community zu vergrößern. Danke für deinen Support. Over and out.
Dann habe ich euch ein Fallbeispiel mitgebracht.
Das Fallbeispiel.
Und ihr beiden Fachexperten dürft mal zunächst erstmal die Bilder beschreiben. Ich würde mal sagen, Denise fängt an mit Bild 1. Was würdest du darauf sehen?
Ich würde sagen, im Bild 1 sehen wir eine Wundreinigung. Also hier wird vielleicht ein Wundbelag gelöst mit getränkten Kompressen, um Belege von der Wunde zu entfernen und danach dann die Wundbeurteilung durchzuführen. Genau, also Maße, Tiefe, Breite, Länge und so weiter. Es werden sterile Handschuhe getragen und mit sterilem Instrument gearbeitet. Ja.
Wo wäre die Wunde? Sieht man das auch?
Ich würde sagen, das ist ein Unterarm einer älteren Person. Die Haut sieht sehr trocken aus, vielleicht sogar pergamentartig, schlecht hydriert.
Da kommt schon die Wundeinschätzung der Haut oder Hautbeobachtung. Gut, mal sehen. Und Bild 2 macht Judith.
Ja, auf Bild Nummer 2 würde ich sagen, sieht man jetzt einen frisch angelegten Wundverband. Auf jeden Fall schimmert da jetzt kein Exudat durch oder irgendwelche anderen Verschmutzungen sind auch nicht zu sehen. Ich würde sagen, es ist ein Schaumverband, der da zu sehen ist. Und ich würde mich auch anschließen, dass wir hier auf jeden Fall lokalisationstechnisch an einer Extremität sind. Aber ich denke, vielleicht ist es auch ein Bein. Wir werden sehen.
Bild 3 darf dann Denise machen.
Genau, Bild 3 wird professionell ein Kompressionsrumpf angezogen und wie ich gerade sehe, über die Ferse faltenfrei nach oben gezogen. Dabei werden Handschuhe getragen, vielleicht so eine Handschuhe mit Anti-Grip, dass man die besser greifen kann, beziehungsweise auch mit den eigenen Fingernägeln keine Fäden zieht aus den Maschen, weil sonst wäre die Kompressionsfähigkeit des Strumpfes zerstört. Genau, und hier ist es jetzt der linke Fuß. Also vielleicht sind wir wirklich eher beim Fuß in der Extremität oder Unterschenkel bei der Extremität der Bilder.
So, letztes Bild darf wieder Judith machen.
Ja, letztes Bild, Finale. Alle sind glücklich. Der Patient sitzt im Rollstuhl, wird von einer Pflegefachperson geschoben, dreht sich zu ihr um. Sie lächeln sich an. Also anscheinend war der Verbandswechsel total schmerzfrei, ja, total angenehm. Die haben sich dabei wahrscheinlich super verstanden. Die Pflegefachkraft hat ganz viel erklärt, dass der Patient sich wohlgefühlt hat. Beste Atmosphäre, alles ist gut.
Na gut, dann schauen wir uns das doch mal an, was da im Fallbeispiel tatsächlich passiert ist. Also, Herr Ernst Meyer, 76 Jahre. Die Ausgangssituation ist, er lebt in einer Seniorenresidenz und leidet unter einem Ulcus cruris venosum am rechten Unterschenkel. Die Wunde ist serös und nässend und zeigt einen unangenehmen Geruch, was bei ihm zu Schamgefühl und sozialem Rückzug führt. Er ist mobil eingeschränkt und nutzt einen Rollstuhl. Oft lehnt er seine Kompressionsstrümpfe ab. Die regelmäßigen Besuche seiner Tochter sind ihm sehr wichtig, doch er wirkt zunehmend unsicher im Umgang mit der Wunde und emotional belastet.
Die Analyse.
Was sagt ihr zu dem Fallbeispiel? Was realistisch ist, was unrealistisch ist?
Also ich finde das sehr realistisch. Also gerade ältere Herrschaften haben ja häufiger schon mit der Problematik der chronischen Wunden zu tun. Und gerade hier auch das Ulcus cruris venosum, was eben auf eine venöse Schwäche ja zurückgeht, ist ja nicht so selten. Und ja, man muss auch sagen, ganz typisch, häufig sagen Patienten schon, sie möchten ihre Strümpfe nicht anziehen, weil die unangenehm sind, weil man darin schwitzt, weil die vielleicht auch nicht richtig angezogen werden und dann ist das Tragegefühl sehr unangenehm. Also ich würde sagen schon, das ist eine Geschichte, die kennt man, wenn man in der Pflege unterwegs ist.
Denise nickt mit dem Kopf.
Ja, da würde ich mich anschließen, dass es schon eine Geschichte aus dem wahren Leben ist, die ja tagtäglich vorkommt und wir hier auch nochmal den Leidensdruck auch ganz klassisch sehen. Wie geht es denn den Menschen eigentlich mit einer chronischen Wunde? Ein unangenehmer Geruch, die ist nässend. Ne? Wir haben da vielleicht dann das Schamgefühl, vielleicht ist es auch ein Grund, die Strümpfe nicht zu tragen, weil sie ständig durchweichen mit dem Wundsekret, sodass es ihnen unangenehm ist, dass sie nach außen vielleicht auch schmutzig oder ungepflegt wirken, was jetzt vielleicht auch mit der Tochter hier zusammenspielen könnte, dass ihm das zwar sehr wichtig ist, aber er zunehmend natürlich unsicherer wird. Und man muss ja auch schauen, was macht es mit demjenigen am Ende. Ne? Die Lebensqualität sinkt, man zieht sich sozial zurück, man geht vielleicht seinen Hobbys oder seinen Vorlieben nicht mehr nach und vereinsamt letztendlich und bleibt jetzt in seinem Fall vielleicht auf dem Zimmer, was natürlich seine ganzen restlichen Ressourcen wie Mobilität oder so auch töten könnte. Genau, also realistisch und schon mehrfach erlebt. Ob es jetzt so im Klinikum ist oder im Seniorenheim oder in einer Seniorenresidenz, ist jetzt erstmal zweitrangig sozusagen.
Perfekt, Denise. Oh, wunderbar. Du hast schon folgende Analyse gemacht und deswegen leiten wir doch gleich mal über zu den Pflegehandlungen. Du darfst uns gerne jetzt mal sagen, was man denn dann da tut.
Ja, was tut man denn da? Genau, also wir haben die Pflegehandlung, die kann man schon so in drei große Rubriken einteilen. Die Vorbereitung, den Beziehungsaufbau und Angehörigen Arbeit und dann natürlich Beobachtung und Dokumentation. Wenn wir uns so die Vorbereitung anschauen, sind wir eigentlich schon wieder in meinem eben schon benannten Pflegeprozess, auch wenn das vielleicht die Azubis nicht mehr gerne hören, aber ja, er ist wichtig und die Grundlage für alles. Wir erheben als erstes natürlich unsere pflegerischen Daten, also wir machen eine Anamnese und eine Einschätzung der Wundsituation, wie groß ist die, wie tief ist die, welche Belege, wie viel Exudat. Wir schauen auch, wie ist der Schmerz oder der Schmerzgrad, vielleicht in Ruhe bei Belastung oder auch beim Verbandswechsel. Wir schauen uns die psychosoziale Belastung Auslastung an. Da können wir gute Assessments benutzen, den Wund-QOL zum Beispiel, und entwickeln dann eben eine Hypothese, warum ist jetzt hier die Situation, wie sie ist. Also der Scham vielleicht als Ursache für den Rückzug und den Zusammenhang mit dem Geruch und der Wunde, den unangenehmen Gefühl der Tochter gegenüber, und planen dann eben gezielt die Maßnahmen. Also wir können hier geruchsbindende Wundauflagen verwenden, einen schmerzlindernden Verbandswechsel anstreben, dass vielleicht vorher eine Schmerzmedikation gegeben wird, und natürlich dann auch die Schulung und Beratung der Angehörigen mit einbeziehen. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Beziehungsaufbau und Angehörigenarbeit, das ist super wichtig, gerade wenn so eine enge Bezugsperson noch da ist. Also es muss jetzt nicht die Tochter sein, kann auch die Ehefrau sein, wie auch immer. Dass man diejenigen dann mit einbezieht und auch erklärt, warum ist die Wunde, wie sie ist, warum riecht sie, warum nässt sie vielleicht so stark und wie können wir damit dann natürlich auch die Selbstwirksamkeit fördern. Also Anleitung zur Mobilitätsförderung, Beratungsangebote vielleicht machen, warum sind diese Kompressionsstrümpfe so wichtig. Vielleicht kann man auch ein zweites Paar verordnen lassen, um dann vielleicht wechselnd auch mal auszuwaschen, um dieses unangenehme Gefühl zu minimieren, wie auch immer. Also eben hier wirklich individuell auf den Klienten eingehen, sodass wir dann eine angenehme Atmosphäre für ihn schaffen. Zum einen in seiner Umgebung, das wäre jetzt natürlich das Zimmer in der Seniorenresidenz, und ja, dass da auch vertraute Gegenstände genutzt werden können. Und zum Schluss Beobachtung und Dokumentation, ne? Wer schreibt, der bleibt. Das heißt, ja, es muss alles dokumentiert sein, dass natürlich auch die Qualität gesichert ist, dass jeder Folgedienst die Dinge so weiterführt, wie wir sie vielleicht festgelegt haben im Pflegeplan, und dass sie dann eben auch regelmäßig evaluiert werden können. Haben wir denn überhaupt das erreicht, was wir erreichen wollten?
Sehr schön. Ich habe zwei spontane Schülernachfragen, weil jeder, der jetzt zuhört, fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum nässt die Wunde denn und warum riecht sie denn? Kannst du das erklären?
Ja, also riechen kann zum einen daran liegen, dass wir vielleicht eine bakterielle Infektion vorliegen haben, dass ja irgendwelche Erreger auf der Wunde sind, die wir so als vielleicht MRSA kennen, MRGN kennen, Pseudomonas und so weiter, die dort ihr Unwesen treiben, unsere Gegner sozusagen in der Wundheilung sind und das Ganze kompliziert machen. Und das Nässen kann demzufolge auch ein Indiz für die Wundheilungsphase sein, ne, dass ich vielleicht noch in der Exudationsphase bin. Das bedeutet, der Körper versucht eigentlich, ja, Probleme rauszuspülen, sodass wir hier natürlich schauen müssen, wie gehen wir mit dem Exudatmanagement um. Und ja, wir wollen eigentlich auch aus der Wundphase, Exudationsphase raus und zur Granulation kommen. Und da sind dann auch wieder die Erreger die Gegner. Also viel Geruch und viel Exudat ist immer ein bisschen problematisch, aber handelbar.
Sehr gut. Dann kriegt Judith die zweite Frage, bevor wir zu den Kompetenzbereichen kommen. Was genau dokumentiert man und wie bei so einer Wunde?
Na, im Endeffekt dokumentiert man ja alles, was man an einer Wunde und drumherum sehen kann. Also ich dokumentiere, wie sieht der Wundrand aus? Ich dokumentiere die Wundumgebung, also auch die Haut drumherum. Ja, die kann ja trocken sein, die kann gerötet sein, die kann rau sein, eventuell auch Ödeme zeigen. Ich dokumentiere den Wundgrund. Ich dokumentiere das Exudat. Ja, erstmal schon einfach so mal die Menge. Das ist immer schon ziemlich schwer, ja, weil so diese Mengenangabe, man kann es ja jetzt irgendwie nicht abmessen, aber schon, dass man irgendwie einschätzt, ist es viel mäßig oder wenig Exudat und was ist es für ein Exudat? Ja, ist es wässrig, ist es blutig, ist es eitrig? Da kommt dann auch noch Geruch mit dazu, den ich unter Umständen natürlich auch wahrnehme. Da muss ich sagen, da ist immer so eine kleine Krux dabei, denn so ein Verband, der so 3, manchmal auch vielleicht 4 Tage auf einer Wunde ist, der riecht natürlich. Und dann ist es häufig so, dass der Verband abgenommen wird und dann sagen immer alle so, oh, die Wunde riecht. Aber die Wunde, wenn ich sie dann gereinigt habe und vielleicht manchmal auch nur gereinigt habe mit Kompressen und Kochsalzlösung, die riecht gar nicht. Also ein riechender Verband nach 3 oder 4 Tagen, der ist halt fast normal. Und das muss man schon irgendwie unterscheiden. Darf da dann auch manchmal nicht zu sensibel sein und das so überinterpretieren. Was interpretieren wir noch?
Wundbelege vielleicht, ob Fibrin
genau.
Oder der Rosen
Belege,
vorhanden.
Genau. Ist das wirklich, also das würde auch nochmal zum Wundgrund dazu kommen. Ne? Ist die Wunde einfach, ist die rosig? Ist die gut durchblutet? Wenn ich da mit einer Kompresse rüberwische, fängt die schnell an zu bluten? Sind da irgendwelche Belege drauf? Eiweißbelege? Oder sind das wirklich Nekrosen? Also wirklich auch abgestorbenes Gewebe, das nicht mehr durchblutet wird? Und das wird im Endeffekt alles eingeschätzt. Und bitte möglichst schnell. Also wer nach 3 oder 4 Stunden nach einem Verbandswechsel versucht, eine Wunde zu dokumentieren, der kann eigentlich nur scheitern. Also ich habe immer geraten und mache es auch heute noch, eine Wunddokumentation immer sehr, sehr zeitnah zu machen. Am besten wirklich gleich, nachdem der Verbandswechsel erfolgt ist.
Perfekt, dann hast du einen wunderbaren war das komplette Wundprotokoll beschrieben, was man da ausfüllen muss.
Super. Was auch immer noch ganz gut unterstützt, da gibt es ja auch Standards mittlerweile zu, ist, dass man natürlich auch Wunden auch super fotografieren kann. Das kann eine sehr große Hilfe sein. Das kann natürlich je nach Foto auch wieder eine Stolperfalle sein. Aber auch das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man gerade Wunden, die sehr kompliziert sind, sehr groß sind, dass man die ja auch wirklich sehr regelmäßig mitdokumentiert mit einem Foto, um einfach auch da nicht nur die schriftliche Dokumentation zu haben, sondern auch die bildliche.
Sehr gut. Ich würde mal in die Kompetenzbereiche überleiten.
Die Kompetenzbereiche.
Und zwar, die sind ja nun mal tiefer Ausbildungsinhalt und Regeln, unter anderem auch den Ablauf der Abschlussprüfungen und auch welche Kompetenzen, in welchem Ausmaß man bis zur Zwischenprüfung und Abschlussprüfung braucht.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Wir starten mit Kompetenzbereich 1. Da sind wir wieder beim Pflegeprozess. Der muss sitzen. Und zwar muss der Pflegebedarf für die veränderte chronische Wunde hier gut eingeschätzt werden und auch ständig evaluiert werden. Wir haben entsprechende Pflegediagnosen für Herrn Meier, nämlich chronische Schmerzen, die chronische Wunde, Scham, Bewegungsmangel und noch etliche mehr. Vielleicht fallen euch noch welche ein, Denise.
Appetitverlust auf jeden Fall aufgrund von Geruchsbelästigung, dann vielleicht auch die Gewichtsreduktion oder der Gewichtsverlust, was ja dann auch wieder ein bisschen mit dem Bewegungsmangel, vielleicht Verlust von Muskulatur einhergeht. Schlafstörung oder Schlafprobleme aufgrund von Schmerzen. Ne? Gerade die Menschen mit der PAVK lassen ja ganz klassisch das Bein nachts aus dem Bett raushängen. Was fällt mir noch ein? Ja, eben die Mobilität da natürlich, die leidet und somit ja weitere Pflegeprobleme entstehen können. Ja.
Durch den sozialen Rückzug dann sozusagen.
Genau, ja. Richtig.
Gut.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kompetenzbereich 2, Kommunikation. Einfühlsam ist hier zu erklären, hatten wir gerade schon in den Pflegehandlungen, dass es deren Kernstück ist, auch alle einzubinden, gute Aufklärungen für Herrn Meier und seine Angehörigen zu machen, alle Entscheidungen gut zu begründen und auch, dass er ein Selbstmanagement bekommt und auch Wohlbefinden gesteigert wird, so wie danach gefragt wird. Hier auch nonverbale Signale sind zu beachten, also hat er ein schmerzverzerrtes Gesicht beim Verbandswechsel, war wohl optimalerweise nicht so günstig, also nicht optimal. Hätte dann wahrscheinlich mal vorher ein bisschen früher ein Schmerzmedikament bekommen oder ein Stärkeres, müsste man mit vielleicht Arztrücksprache halten. Schulung und Beratung gehört also dazu und auch hier insbesondere zur Kompressionstherapie. So Judith, wie erklärst du jetzt Herrn Meier, dass er seine Kompressionsstrümpfe tragen soll?
Das ist eine gute Frage. Danke, dass du mir die so spontan stellst. Ich kann ja mal sagen, wie ich es früher gemacht habe, als ich wirklich auch noch aktiv im Wundmanagement war. Ich habe den Patienten oder den Pflegeempfängern häufig so eine Vene aufgemalt und habe denen quasi erklärt, wie eine gesunde Vene aussieht und wie halt die Venensituation bei ihnen aussieht und habe ihnen dann erklärt, was quasi der Strumpf, dass der Strumpf jetzt quasi von außen dafür sorgt, dass diese Venenklappen, die ja nicht mehr so zusammenkommen, dass der Strumpf quasi von außen den Druck auf das Gewebe und auch auf die Vene gibt, dass quasi die Venenklappen wieder zusammenkommen und quasi wieder ihre Aufgabe übernehmen können, das Blut wirklich nach oben zu transportieren, was sie ja nicht mehr können. Und dann gab es schon oft so, das ist ja spannend, das ist ja interessant. Und ich habe ihnen dann wirklich auch gesagt, und jeden Tag, an dem sie ihre Strümpfe zu spät anziehen, das ist ja auch schwierig, ne, wenn die dann schon 3-4 Stunden unterwegs sind und dann irgendwann erst die Strümpfe anziehen, ne, das ist ja auch eher eine Kontraindikation. Oder an denen sie beschließen, die gar nicht anzuziehen. Oder wenn sie denken, dass Sitzen gar nicht so schlimm ist, ne, wenn ich noch sitze, dann kann ich die ja auslassen. Ne, dass sie dann eigentlich immer mehr noch dafür sorgen, dass sich ihre Wundsituation verlängert, verschlechtert und dass sie einfach auch in Zukunft noch mit mehr Problematiken, wie zum Beispiel auch Geruch, Infektionsrisiko und so weiter, einfach auch zu rechnen haben.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Zusammenarbeit ist dann quasi Kompetenzbereich 3, also intra- und interprofessionelle Arbeiten, grob gesagt. Und da geht es auch um die Abstimmung mit den Kolleginnen, um eine gute Dokumentation, auch um eine gute Übergabe, um eine gute Durchführung, dass alle den Verbandswechsel gleich durchführen und nicht einfach, wie sie denken, mit Material wechseln. Wundexpertinnen mit hinzugezogen werden, mit den MedizinerInnen entsprechend Rücksprache gehalten wird, Hautveränderungen und Hautbeobachtungen wunderbar dokumentiert werden. Dann hat Denise heute ganz toll gemacht, fand ich gleich beim ersten Bild. Ja, trockene Haut, so dachte ich, alle klar, der schulte Blick zum allgemeinen Hautzustand, weil wir gucken ja nicht nur die Wunde an, sondern die gesamte Haut des Patienten.
Da sitzt der Profi.
Und dann bitten wir die Angehörigen mit einmachende Motivation zur Eigenpflege und zum Selbstmanagement und eine Übergabe aller relevanten Beobachtungen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 4, Recht und Qualität. Das bedeutet, wir haben ja rechtliche Grundlagen. Hier wäre, wenn wir von der Wunddokumentation und Behandlung von Wunden reden, zum einen einfach mal die Hygienerichtlinien, sachgerechte Dokumentation gemäß den Einrichtungsvorgaben, weil jeder Expertenstandard muss in die Hausstandards rein und jedes Haus hat ein Wundprotokoll. Diese muss ausgefüllt werden. Entsprechend auch dieser Standards ist zu fotografieren. Die Beachtung der Schweigepflicht ist einzuhalten. Und grundsätzlich diese Umsetzung des Expertenstandards steht auch im SGB 11. Wenn wir von Rezepten reden, die Sie vielleicht brauchen für Wundmaterialien, reden wir vom SGB 5, weil rezeptpflichtige Sachen sein könnten, oder vom Medizinproduktegesetz. Fällt euch noch was Rechtliches ein?
Na, grundsätzlich ist natürlich mit dem Medizinprodukt auch nur so zu verfahren, wie der Hersteller es empfiehlt. Da gibt es auch manchmal in der Praxis ganz schöne Abweichungen. Da werden einmal Produkte mehrere Tage aufbehalten, immer wieder verwendet. Ja, das ist im Endeffekt, natürlich, das sind häufig Sparmaßnahmen, die man da fährt. Die sind auch nachvollziehbar an manchen oder auch in manchen Settings. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, jedes Mal, wenn man das Medizinprodukt nicht so benutzt, wie man es laut Hersteller benutzen soll, ist das rechtlich schon auch dann eine schwierige Sache, wenn dann auch mal irgendwas passiert.
Dann wäre der Hersteller raus,
ja, gesagt hat. Der Hersteller ist raus. Und der angewendet hat, zum Beispiel die Pflegefachperson, die ist halt richtig im Fokus und muss sich dann eben auch rechtfertigen.
Genau. Mir würde noch einfallen zur Dokumentation bzw. zum Fotografieren, dass wir hier die Datenschutzrechtlinien ja haben. Also nicht nur die Vorgaben von der Einrichtung, sondern auch datenschutzrechtlich, dass ich das Recht an meinem eigenen Bild habe. Das heißt, ich muss auch erstmal Einverständnis einholen. Darf ich das Ganze überhaupt fotografieren? Man kann es sehr gut begründen, ne, dass der Qualitätssteigerung dient und auch der Zusammenarbeit mit anderen Settings. Also wenn die dann beispielsweise jemanden aus der Klinik wieder in die Langzeitpflege entlassen und dann sozusagen Überleitbogen mitgegeben wird, und dass hier natürlich auch die Intimsphäre gewahrt wird, dass der Intimbereich nicht mit fotografiert wird, außer wenn natürlich sich dort die Wunde befindet, dann muss man schauen, wie man das gut abgebildet bekommt, dass man ansonsten den Intimbereich natürlich abdeckt. Und so klassische Fehler wie auf dem Wundfoto hält jemand den Fuß hoch, damit die Wunde am Unterschenkel gezeigt wird und derjenige trägt keine Handschuhe. Also auch hier sollten dann bitte die hygienischen Richtlinien und so weiter eingehalten werden.
Perfekto.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich, Wissenschaft und Ethik, so grob zusammengefasst. Da gehört natürlich auch noch lebenslanges Lernen und Reflexion und Berufsethos dazu. Aber wir stürzen uns mal natürlich auf die Wissenschaft, weil unsere Pflegewissenschaft hat den Expertenstandard zum Vorschein gebracht. Das heißt, die reine Anwendung dieser evidenzbasierten Empfehlung aus diesem Expertenstandard, wie zum Beispiel ganzheitliche Wundtherapie bei chronischen Wunden, darauf zu achten, angepasste Schmerztherapie zu machen, Kompressionen und auch auf die Wunde entsprechend zu achten, ist alle quasi dann Pflegewissenschaft. Und dann gehen wir zur Ethik. Also wir haben ja nun ein Fallbeispiel, wo Herr Meier sich nicht so gut wohlfühlt oder seine Lebensqualität leidet, auch die Würde und Autonomie entsprechend zu beachten. Deswegen ist die Beratung so wichtig, dass derjenige das auch versteht, was gemacht wird, wie gemacht wird, warum sie gemacht wird und dass die Kompressionsstrümpfe wichtig sind, auch dass seine Wunde schneller heilt, weil wenn er sie nicht trägt, heilt die ja nicht so schnell, weil nicht so gut durchblutet. Und Förderung der Lebensqualität als großes ethisches Ziel. Hier zur Reflexion des eigenen Handelns gehört auch hier, dass ich gerade bei diesem Thema mein Wissen ständig aktuell halten muss, weil kommen immer wieder neue Wundprodukte auf den Markt.
Die Zusammenfassung.
So, jetzt darf hier jemand ganz schlaue zusammenfassen.
Ja, der ganz schlaue Zusammenfasser bin heute ich. Wir haben hier einen Merksatz uns überlegt und hier eingefügt, den würde ich jetzt mal vorlesen, nämlich chronische Wunden erkennen, individuell versorgen, Selbstmanagement stärken für mehr Lebensqualität und Wundheilung.
Perfekto. Dann würden wir natürlich noch etwas zusätzlich machen, das Wichtigste zur Erkrankung.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Genau, wenn wir jetzt da das Wichtigste zur Erkrankung mal darstellen, dann haben wir in der Praxis ganz oft das Problem, dass bei Wunden immer nur von Ulkus gesprochen wird, aber keiner unterscheidet, was ist es überhaupt für ein Ulkus. Und hier können wir ganz klassisch unterscheiden in Ulkus groß Venosum, Arteriosum und Mixtum. Beim Venosum, sag das Wort schon, liegt das Problem eigentlich in der Vene. Das bedeutet, wir haben als Grunderkrankung die chronische venöse Insuffizienz. Das heißt, wir haben hier die venöse Rückflussstörung, bedeutet, die Vene ist wie ausgeleiert, die Venenklappen funktionieren nicht mehr. Und das ganze Blut versackt in der Peripherie, also in den Beinen. Das heißt, wir sehen dann Ödeme an den Knöcheln und Unterschenkeln und es staut und staut sich zurück. Immer mehr Flüssigkeit lagert sich ein und letztendlich gibt irgendwann die Haut nach. Sie weicht auf und es tritt Feuchtigkeit aus. Und wir haben dort die schöne Eintrittspforte für Keime, Bakterien und es entsteht eine Wunde. Meistens eben an den Unterschenkeln oder am Knöchelbereich. Und es ist klassisch so mit nässenseröser Flüssigkeit optisch sozusagen zu beobachten. Eine Rötung der Haut, vielleicht auch eine Überwärmung. Also ist alles sehr prall geschwollen. Dahingegen ist aber der Ulkus Corus Arteriosum ein ganz anderes grundlegendes Problem, nämlich die Arterie. Hier haben wir die Arteriosklerose als Grundproblem. Arteriosklerose ist sozusagen Ablagerung von Plaque in den Arterien aufgrund von Lebensstil, Rauchen, fettiger Ernährung, wenig Bewegung und so weiter. Also auch das metabolische Syndrom, was damit reinspielt. Und je mehr Plaque sich ablagert, desto geringer wird das Lumen. Das Ganze nennt man dann die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Also es wird immer enger in der Arterie und es kommt zur Durchblutungsstörung. Bedeutet, alles, was dahinter ist, ist schlecht versorgt mit Sauerstoff, Nährstoffen, Blut und so weiter. Im schlimmsten Fall verschließt sich dieses Gefäß und das Gewebe dahinter stirbt ab. Dann entsteht die Wunde, vielleicht auch eine Nekrose, also eine schwarze Verfärbung der Haut aufgrund dessen, dass es eben nicht mehr versorgt ist. Es ist eher das Gegenteil. Also wir haben ein kühles Bein, wir haben ein sehr schlankes Bein, eher livide bläulich verfärbt. Also man kann auch in der optischen Begutachtung oft schon erkennen, habe ich ein venöses oder ein arterielles Problem. Und in unserem Fall hatten wir jetzt hier das venöse Problem, bedeutet mit der Kompression, wie Judith das so schön erklärt hat, als sie die Vene aufgemalt hat, wir packen die Kompression drum, die Venenklappen kommen wieder näher zusammen und dieser venöse Rückfluss ist unterstützt und gefördert. Packe ich jetzt eine Kompression um die Arterie rum, verenge ich das Gefäß ja noch weiter und mache das Problem schlimmer oder führe sozusagen einen akuten Verschluss herbei. Das ist ein ganz großes Problem in der Praxis, dass eben dieser Gefäßstatus vorher nicht ermittelt wird und wir gar nicht wirklich unterscheiden, ist es Venosum oder Arteriosum. Und tricky wird es dann beim Ulkus Corus Mixtum, weil wir haben beide Grunderkrankungen vorliegen. Und da muss man wirklich genau schauen, wie stark ist das arterielle Problem fortgeschritten, inwieweit ich dann sozusagen das venöse Problem noch mit Kompression bearbeiten darf. Hier gibt es oft Leitprodukte, gerade so ein Zwei-Komponentensystem in der Kompression, dass man eben dann keine 40 mm Hg-Druck aufbaut, wie beim Ulkus Corus Venosum, sondern vielleicht nur 20. Man das eine Problem ein bisschen unterstützen kann und das andere dadurch aber nicht verschlimmert.
Die Forschungslage.
Kommen wir nun zum Bereich Forschung und da sind wir ja heute eigentlich schon die ganze Zeit, denn Expertenstandards sind ja im Endeffekt zusammengebündelte und zusammengefasste Forschung und Studien. Und in diesem Bereich kann man sagen, die Studien im Expertenstandard zeigen, dass chronische Wunden stark belastet sind, zum Beispiel von Schmerzen, Geruch und Exudat. Diese führen dann zu Scham, sozialen Rückzug und eingeschränkter Lebensqualität. Angehörige sind wichtige Stützen, aber oft überfordert. Kompressionstherapie verbessert nachweislich die Heilung venöser Ulzeration, muss bei gemischten Ulzera jedoch individuell angepasst werden. Selbstmanagement und edukative Maßnahmen stärken die Selbstwirksamkeit und fördern die Therapietreue der Betroffenen. Pflegebeziehungen und interprofessionelle Zusammenarbeit sind entscheidend für den Behandlungserfolg. Bewegung kann die Heilung unterstützen, wenn sie begleitet erfolgt. Insgesamt braucht es einfach eine personenzentrierte und ganzheitliche Versorgung.
Ja, fand ich auch wieder sehr spannend, als ich das ausgearbeitet habe, dass gerade diese Education nachweislich so viel macht, wenn man die berät und richtig berät, dass das wirklich viel macht in der chronischen Wundversorgung.
Praxis-Tipps.
Aber jetzt seid ihr beide dran, ihr beiden Fachexperten. Dürft mal ein paar Praxistipps und ein bisschen Berufserfahrung da lassen.
Ich würde einfach mal anfangen. Praxistipp in der Akutpflege zum Beispiel, dass wir hier besonders auf das Schmerzmanagement achten. Denn die Patienten, die in der Akutpflege zum Beispiel ja auch mit ihrer Wunde versorgt werden und hier deswegen aufgenommen werden, haben ja häufig mit Infektionen zu tun. Und da ist natürlich auch der Schmerz immer mit dabei. Also hier besonders ja auch sensibilisiert sein, Schmerzskalen benutzen, regelmäßig abfragen, den Patienten auch beobachten, ja, wie ist die Körperhaltung, wie ist Mimik, Gestik, um einfach auch abzuschätzen, ist überhaupt ein Schmerz da oder nicht und nicht einfach nur davon auszugehen, dass der Patient jetzt sagt, ne, der hat keine Schmerzen oder der sagt von alleine nicht, dass der Schmerzen hat, ne, darauf sollte man sich immer nicht so verlassen und natürlich in der Akutpflege auch ganz wichtig, die hygienische Wundversorgung, der Patient wird ja hier aus seinem häuslichen Umfeld herausgenommen, kommt mit vielen anderen Krankheitserregern in Kontakt, die nicht nur für ihn und sein Immunsystem an sich eine Herausforderung sind, sondern natürlich auch für die Wunde.
So, Denise, Berufserfahrung. Magst du uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also zum einen kann ich mich natürlich Judith nur anschließen. Zum anderen das, was ich eben schon mal so ein bisschen angeteasert hatte, dass es ganz wichtig ist, erstmal auch einen Gefäßstatus zu ermitteln, also zu gucken, was liegt hier überhaupt für ein Problem vor. Ne? Viele haben ein venöses Leiden und wissen das vielleicht noch gar nicht, aber es kann natürlich ja im fortschreitenden Prozess sich verschlimmern und somit ja auch die Wunde beeinflussen. Und jetzt mal abgesehen vom Gefäßstatus und zu schauen, ob Arteriosum oder venöses Problem, ist die Grunderkrankung immer wichtig. Ne? Also ein Diabetiker hat immer eine Wundheilungsstörung. Da ist immer in der Zellschädigung sozusagen durch den Zucker schon ein Grundproblem da. Nicht nur in der Wunde, sondern auch vielleicht in den Nervenendigungen, im Gefühl. Die merken gar nicht, wenn sie sich vielleicht was eintreten und eine neue Wunde noch zusätzlich entsteht. Der psychiatrische Umgang oder Psychiatrie ist dann vielleicht eher Judiths Thema. Aber es gibt natürlich auch Klienten, die ja selbst manipulativ sind, sich den Verband abmachen, an der Wunde kratzen. Und dann gibt es ja so moderne Wundverfahren wie biochemisches Debridement, ne? Also dass da Wunden mit so kleinen, naja, wie Organza-Säckchen gefüllt mit Maden drin aufgetragen werden oder aufgelegt werden, die dann sozusagen mit ihrem Speicher enzymatisch die Wundbelege auflösen und dann halt vielleicht auch abgenommen und auf den Boden geschmissen werden. Also gibt viel, was auch der Klient falsch machen kann, beziehungsweise vielleicht auch selbst manipulativ da beeinflusst.
Ja, zum Psychiatrischen könnte ich jetzt noch ergänzen, dass natürlich auch so die Akzeptanz, eine Wunde zu haben, sich hier schon bei Patienten nochmal anders gestaltet, denn häufig werden Wunden dann auch in das Krankheitserleben richtig mit eingebunden und dann ist es schon manchmal eine Herausforderung, überhaupt einen Verbandswechsel durchführen zu dürfen. Also da muss man schon auch sehr individuell auf den Patienten eingehen, auf die Wundsituation eingehen und was hier genauso unabdinglich ist, aber auch vielleicht nochmal eine andere Herausforderung, den Patienten irgendwie trotzdem mit ins Boot zu holen. Ja, also auch eine bestimmte Akzeptanz auch zu suggerieren, dass man auch versteht, dass er jetzt in seiner Welt dieses Erleben mit der Wunde irgendwie so hat, aber zum anderen den Patienten trotzdem mit ins Boot zu holen, auch ganz viel zu wertschätzen, dass man das ganz toll findet, dass er sich trotzdem überwindet und einen Verbandswechsel hat machen lassen, eventuell sogar darüber nachdenken, den Verbandswechsel selber viel früher anzuleiten und an den Patienten zu übergeben, dass er ihn eben dann auch selber macht unter Anleitung. Also da auch nochmal so ganz, ganz individuell auf die Bedürfnisse und auch auf das Krankheitserleben eines Patienten einzugehen, ist hier besonders wichtig.
Wer da bestimmt auch so ein spezielles Bedürfnis hat, sind palliative Patienten, weil die sich ja noch mit einem ganz anderen Thema auseinandersetzen müssen, nämlich, dass sie in naher Zukunft sterben werden. Da geht es halt nicht um die Heilung der Wunde, sondern um ja die Verbesserung der verbleibenden Lebenszeit oder der Lebensqualität in dieser Zeit. Und gerade Tumorwunden, wenn die so exulzerierend sind, haben ja starke Belastungen, die sie mitbringen. Also einen ganz starken Geruch, auch teilweise von Verwesung, starke Schmerzen, vielleicht auch Gefäße, die aufgehen, starke Blutung. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, da eine Wundversorgung zu machen, weil wir ja immer noch ja das Thema Tod, Sterben, mit meinem Leben abschließen, vielleicht noch Dinge erledigen wollen, besprechen wollen, im Hinterkopf haben. Also da geht es wirklich nicht mehr um die Heilung oder ähnliches, sondern Symptomlinderung, dass sie noch so lange wie möglich beschwerdefrei oder beschwerdeärmer, sagen wir es mal so, ihre Zeit irgendwie verbringen, genießen können, wie sie sich das vorstellen.
Ich darf die berühmten letzten Worte machen und zwar die Gesamtfolge ein bisschen zusammenfassen. Die Zusammenfassung. Wir haben über den Expertenstandard geredet in der zweiten Aktualisierung von 2025. Und zwar könnte man sagen, es geht um eine ganzheitliche Versorgung laut Standard. Hier ist alles zu berücksichtigen, also die pflegerischen Sachen in der Versorgung sowie die psychischen und sozialen Aspekte. Es geht um eine individuelle Anpassung an spezifische Bedürfnisse des Menschen und der chronischen Wunde, je nachdem, in welcher Wundheilungsphase sie ist, um die Wundbehandlung an sich, um wirklich lokale Behandlung der Wunde auch wirklich entsprechend mit antiseptischen Maßnahmen, Wundreinigung, Debridement, kannst du ja aussprechen, richtig?
Debridement.
Danke. Geeigneten Wundauflagen zu machen, also die therapeutischen Maßnahmen dann auch ringsherum zu planen, also auf die Grunderkrankung mit zu beachten, von der Druckentlastung bei einem Dekubitus, von der Kompressionstherapie bis hin zur Schmerztherapie, bis hin zur Bewegungsförderung und so weiter, also ohne Wunderkrankung mit zu behandeln, wird es halt schwierig. Das Selbstmanagement und ganz viel die Education und Beratung sowie auch die Ernährung und der ausreichende Ernährungsstatus. Wir sind heute noch gar nicht so viel drauf eingegangen, aber da gibt es ja auch einen Expertenstandard zur Ernährung und da kann man dann auch nochmal reinhören in die Folge. Multiprofessionelle Aufgabe, sagt der Expertenstandard ganz klar, wir müssen uns ja abstimmen und es ist Qualitätsmanagement, das hatten wir auch gesagt, es gehört zur Qualitätsentwicklung dazu, ist ja nun mal auch vom Deutschen Netzwerk für Qualität Entwicklung in der Pflege vom DNQP werden die rausgegeben. Das heißt, jedes Haus muss entsprechend im Qualitätsmanagement auch die ambulanten Pflegedienste ihre Standards danach anpassen. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Habt ihr noch ein paar dringende, ganz dringende Sachen, die ihr den ZuhörerInnen sagen wollt zur Wundbehandlung?
Berühmte letzte Worte, meinst du?
Achtet auf die Wundheilungsphasen. Macht kein Selfie, sondern fotografiert die Wunde richtig oder so.
Genau, und der Spruch, Zeit heilt alle Wunden, ist unpassend.
Ui, ja, bei chronischen Wunden oft, ja.
Ja, meine letzten Worte wären vielleicht wirklich nochmal bezogen auf die Ernährung. Dass gerade, wenn man manchmal dasteht und sich denkt, warum heilt diese Wunde nicht ab? Warum geht's nicht vorwärts? Warum entwickelt sich eine Wunde eher zurück? Dann darf man auch gerne mal auf die Ernährung gucken. Ne? Also Wunden ziehen wahnsinnig viel Nährstoff und wahnsinnig viel Energie und eigentlich brauchen sie genau mehr davon. Und dann darf man auch mal gucken, was ist der Patient, wie viel ist der und braucht der einfach noch zusätzliche Nährstoffe, dass eben auch die Wunde einfach heilen darf.
Mal das Blutbild anschauen wäre auch eine Idee und ansonsten natürlich proteinreiche Kost.
Ja. Ist es schön mit euch beiden Fachexperten. Fühlt mich gleich mitberaten und in diesem Sinne sagen wir Tschüss.
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 Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Zart zur Pflege für deine Zahnbereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Zart zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.